Nun geht's los. Wir finden wieder in eine Folge rein, in die 20. Das ist eine wunderschöne runde Zahl, eigentlich der zweite runde Geburtstag, den man so feiern kann in einem Leben. Bei uns ist es die 20. Podcast-Folge und die hat mit nichts Geringerem zu tun als mit Bildung. Weil wir sind kurz vor September oder mittendrin und in unserem Fall sprechen wir in dieser Folge darüber, Lernen jenseits der Norm und welche Chancen das bietet, beziehungsweise wie wirkt sich das im neurodivergenten Spektrum aus. ADHS, dicht gefolgt von Autismus, dann gibt es Legasthenie, auch auf Englisch Dyslexia genannt, dann gibt es Dyskalkulie, das bezieht sich sozusagen auf ein Zahlen-, Mengen-, Reihenfolgen- und Verständnis, sage ich jetzt mal, Dyspraxie, da geht es um Praktisches, also um Ansteuerung der einzelnen Körperteile, weiter gefolgt von Tourette-Syndrom, das kennt man vielleicht noch eher, das zeigt sich in Ticks oder Zuckungen und manche Personen verbalisieren auch noch ihre spontanen Impulse. Dann gibt es noch intellektuelle Hochbegabung. Das Gehirn funktioniert anders bei Personen mit einem sehr, sehr hohen IQ und das fällt auch in das Spektrum. Und ich glaube, jetzt bin ich schon fast am Ende, das ist Hochsensibilität. Und das Spannende ist, dass sehr, sehr viele Frauen und Mädchen sich als hochsensibel identifizieren. De facto gibt es keine Diagnose für Hochsensibilität und es gibt eine Tendenz, sozusagen auch Erkenntnisse, dass Hochsensibilität alleine keine Diagnose ist, sondern immer eine Begleitung von einer anderen Neurodivergenz. Das ist die Aufzählung. Und wie wirkt sich nun diese 8 Lerntypen im Lernen aus? Also ich starte mit Autismus. Menschen im Autismus-Spektrum, und das ist bitte ein Spektrum, das heißt, das ist bei jedem ein bisschen anders, aber wir bleiben heute allgemein, damit ich es in der Kürze erklären kann, mögen es prinzipiell alleine zu lernen und am besten, wenn sie den kompletten Inhalt, also Lernstoff, Informationen parat haben, vorhanden haben. Und da ist es auch nicht so relevant, ob dieser Text besonders strukturiert ist. Das heißt, viele Autistinnen können auch sehr lange Fließtext lesen. Da braucht es auch nicht so viele Erklärungsbilder dazu, sondern wenn Information vorhanden ist und Ruhe und Rückzug, großartig. Bei Menschen im ADHS-Spektrum, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, ein bisschen anders. Jetzt muss ich dazu sagen, das H, Hyperaktivität, ist ja nicht bei allen vorhanden. Also es gibt ADS und ADHS. Äußert sich eigentlich nur in der körperlichen Bewegungsdrang. Und das heißt bitte nicht, dass wenn Menschen ADHS haben, dass die mehr ADHS haben als Personen, die ADS haben und außen nicht zappelig wirken. Wir folgen sozusagen einem Dopamintrigger. Das heißt etwas, was Spaß macht. Und beim Lernen ist das ganz entscheidend, dass man diese Dopamintrigger zur Verfügung stellt. Das kann zum Beispiel sein, dass man Texte strukturiert, kleinere Absätze hat, dass man schneller das Gefühl hat, ich habe was gelernt, jetzt weiß ich eine Sache mehr. Aber damit ich überhaupt diesen Text anfange oder diesen Absatz lese, brauchen wir einen Catcher, eine Überschrift, die so spannend ist, dass ich sage, boah, ohne den Absatz darunter möchte ich heute nicht schlafen gehen. Und so ein bisschen wie Zeitung. Desto vielversprechender in Richtung Lösung und um was es da tatsächlich geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir den ganzen Absatz lesen. Und hier könnte man aus meiner Sicht, und das ist sehr, sehr cool, wenn das auch noch aufgelockert ist mit sichtbaren Beispielen, mit konstruierten Zeichnungen, mit Prozess oder wie wirkt das zusammen. Auch sehr hilfreich ist, wenn es sozusagen eine Art Workbook gibt. Also probier es gleich mal aus, was auch viele ADHSler mögen, in der Gruppe zu arbeiten. Also in der Gruppe zu lernen, gemeinsam. Und das sozusagen auch drumherum ein Stück weit Bewegung, sage ich jetzt einmal, oder die Möglichkeit besteht für Ablenkung. Und da müssen wir wiederum vorsichtig sein, weil wir gehen ja dem Dopamintrigger hinterher. Das heißt, wir können da relativ schnell den Faden verlieren. Aber zum Beispiel, was mir bei Matheaufgaben sehr geholfen hat, um mich zu konzentrieren, ich habe auf so einem Nebenzettel immer Nebenrechnungen geschrieben, damit ich ja nicht beim Kopfrechnen irgendein anderer Gedanke lauter wird. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich einfach Nebenrechnungen geschrieben. Nicht, weil ich nicht Kopfrechnen kann, sondern einfach, dass ich bei der Sache bleibe. Bei Dyslexia, also Legasthenie auf Deutsch, ist es sozusagen das Schwierigste, wenn wir Texte lesen müssen. Ich kann mich da sehr genau an meine Schulzeit erinnern, wenn ich vorlesen musste, war das für mich immer so wirklich anstrengend, einerseits mit der Aufregung umzugehen, mit den anderen Schülern, aber andererseits, ich habe mich selbst genervt, wie lange ich gebraucht habe, die einzelnen Buchstaben auszusprechen, also zu erkennen, dann den Laut dazu zu formulieren und sie dann miteinander zu verbinden und dann erst das Wort zu hören und dann erst darüber nachzudenken, was das Wort bedeutet. Und das Ganze dann auch noch als Satz. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, für Personen mit Legasthenie helfen Bilder ungemein, aber auch zum Beispiel Videoeinheiten. Dyskalkulie, das macht im Matheunterricht durchaus eine große Herausforderung aus. So wie ich zum Beispiel einen Buchstaben nach dem anderen zusammenlegen muss, habe ich oft den Eindruck, dass Menschen mit Dyskalkulie auf die Schnelle wenn sie auf einen Zettel schauen, die Menge nicht erfassen können. Das heißt, da stehen 5 Bullet Points oder 5 Aufzählungen und sie zählen 1, 2, 3, 4, 5, sind 5. Das ist dieser langsamere Prozess, weil man auf einen Blick sozusagen die Menge nicht erfassen kann. Und das Ähnliche passiert dann im Kopfrechnen. Also 5 plus 6 zum Beispiel. Ich muss mir nochmal herführen, was ist 5 eigentlich für eine Zahl? Was steckt da für eine Menge dahinter? Was ist das bei 6? Und erst dann beginnt die Rechnung. Das kann man sich, wenn man es nicht hat, nicht so gut vorstellen. Aber es ist sozusagen ein längerer Prozess. Heißt nicht, dass sozusagen Formeln eine gleich große Herausforderung ist. Diese Fähigkeiten, diese Gehirnareale unterschiedlich stark trainiert oder talentiert. Und dadurch verwenden wir andere Hirnareale mehr oder sind in diesen Bereichen schneller bzw. langsamer. Bei Dyspraxie, um das nochmal kurz aufzureißen, ist häufig ein geringerer Körpertonus, also geringere Körperspannung. Das heißt, man ermüdet schneller. Kann es auch beim Schreiben die Hand ermüden sehr schnell? Also, dass das zu anstrengend ist, tatsächlich den Stift zu halten und Informationen aufs Papier zu bringen. So, damit das vollständig hier wird, Personen oder Kinder, die hochintelligent sind. Was ist hier die Herausforderung beim Lernen? Ich kann es euch sagen, es ist die Langeweile. Es ist wirklich die Unterforderung im Gehirn und wir sind manchmal gar nicht so angenehme Schüler, wenn wir gelangweilt sind. Und die Kombination ADHS und intellektuelle Hochbegabung ist, glaube ich, besonders herausfordernd, weil wir dann auch noch zappelig sind und jetzt vielleicht ein Stück weit störend. Warum ist Bildung, Ausbildung und Weiterbildung wichtig, inklusiv zu gestalten? Nach all dieser Einleitung, glaube ich, liegt irgendwie die Antwort auf diese Frage schon fast auf dem Tisch, würde ich sagen. Neurodiversität, sprich, das ist die Unterschiedlichkeit aller Menschen. Wir alle haben unterschiedliche Gehirne, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedlich sind wir talentiert. Wir sind auch alle unterschiedliche Lerntypen. Das heißt, wie Informationen bei uns sozusagen ins Hirn kommen und dort bleiben, ist unterschiedlich. Und Teilhabe an Bildung ist ein Menschenrecht. Das heißt, warum ist das wichtig? Es ist einfach die Grundlage, damit wir als Gesellschaft, Familie, als Team in einem Unternehmen mit demselben Chance, Informationen zu haben, zu verarbeiten, anzuwenden, entscheidend, wie erfolgreich wir sind. Als Person, als Team, als Familie, als Gesellschaft. Und bei uns liegt sozusagen ganz tief in unserem inneren Sinnverständnis, warum wir eine Sache tun, dass sie zum Erfolg führt, dass sie lösungsorientiert ist, dass sie zu einer Lösung führt. Wenn du vorne stehst, vor einer Klasse, vor einer Gruppe, vor einem Team und versuchst, einen Inhalt vorzutragen und der kommt nicht an oder die Information ist nicht verarbeitbar, ist das derart frustrierend für alle Anwesenden. Und wenn man sich auch noch überlegt, dass viele Trainer oder Lehrer ADHSler sind, das ist der Moment, wo sozusagen es auch wirklich keinen Spaß mehr macht, morgen in die Arbeit zu gehen oder in die Schule. Dabei gibt es aus meiner Sicht sehr, sehr viele Missverständnisse zwischen neurotypischen Menschen und neurodivergente Menschen. Und damit wir da jetzt auch nochmal wirklich ganz inklusiv sind, diese Missverständnisse gibt es auch zwischen neurodivergenten Menschen untereinander. Und das liegt oft daran, dass man nicht Bescheid weiß über Neurodivergenz. Viele Menschen haben ja keine Diagnose, viele Kinder auch nicht und deren Eltern noch weniger. An dieser Stelle ein kleiner Appell an alle Eltern, wenn euer Kind Legasthenie hat oder ADHS oder Autismus, ist es sehr, sehr ratsam, dass ihr euch auch überprüfen lasst, zwecks Diagnostik. Und wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr keine Neurodivergenz habt, könnt ihr easy zu dieser Diagnose hingehen. Wird ja nichts sein. Wenn allerdings so ein kleiner Funken drin ist, dann geht's verdammt schnell, weil es ist, besteht die Chance, dass ihr eurem Kind viel schneller helfen könnt. Und das übrigens auch für Lehrende. Wenn du weißt, wo sozusagen dein Kommunikationsstil ist, dann weißt du auch, wie dieser ankommt. Und jetzt kommen wir zu den Missverständnissen. Bei ADHS wirkt es manchmal, dass wir faul sind. Die meisten ADHSler wirken sehr, sehr intelligent. Das liegt hauptsächlich an der schnellen Auffassungsgabe, an der Intuition und an dem ein Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Das heißt, du schnappst Informationen von überall auf, irgendwie wird die abgespeichert und tatsächlich kommt sie dann häufig zum Einsatz, aber auf irgendeine intuitive Art und Weise. Und das zweite Spannende ist, wir merken uns auf Dinge, die vordergründig so unter die Kategorie unnützes Wissen fällt. Trotzdem lernen wir verdammt schnell. Und in diesem Datennebel, den wir da aufnehmen, das heißt ganz viele Informationen gleichzeitig aufnehmen, die wir noch nicht wissen, wo die abgelegt werden sollen, entsteht relativ eine flache Lernkurve, also sprich stagnierend. Wir checken gar nichts. Diese Zeit müssen wir ein bisschen länger aushalten als alle anderen, weil wir einfach zu viele Daten gleichzeitig bekommen, als sie zu verarbeiten. Aber dann passiert dieser heilige Moment und wir begreifen 20 Dinge auf einmal. Wir sehen es aber nicht kommen. Und das heißt, wir wirken dann faul. oder wir machen die Hausaufgabe nicht und wir geben das zu spät ab und wir setzen uns nicht hin. Das liegt daran, weil wir das Gefühl haben, wir verstehen es eh nicht, das bringt eh nichts oder ich habe etwas anderes, was mir vielversprechender ist oder lustiger ist oder was auch immer. Wir sind nicht faul. Wir haben zu wenig Dopamin und zu wenig Noradrenalin. Und das bedeutet, dass wir nicht ins Tun kommen, wenn es kein Dopamin verspricht. Und dann wirkt das faul. Hingegen, wenn uns eine Sache wichtig ist, Deadlines zum Beispiel, finden wir ADHSler meistens sehr, sehr cool. Und das, was wir gefühlt eine Woche nicht geschafft haben, schaffen wir dann in 13 Minuten. Eine Wochenhausaufgabe. Und daraus entsteht sozusagen die Sichtweise, wir sind faul. Warum hast du dich nicht früher hingesetzt? Hättest du dich früher hingesetzt, dann wäre das Ergebnis besser geworden. Und wir fangen auch selbst an mit dieser Selbstkritik. Ist nicht Faulheit, sondern es liegt an diesen zwei Neurotransmittern. Und wenn wir die verstehen, wird das völlig anders, wie wir uns vorbereiten, wie wir uns strukturieren, weil wir vielleicht anders essen, anders schlafen, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder vielleicht sogar haben wir die Unterstützung von unseren Eltern, dass wir ein Präparat bekommen, wie zum Beispiel Liquinid oder Ritalin oder so, dass uns diese Neurotransmitter anders schaltet und plötzlich können wir Teile unseres Gehirns ansteuern, die wir sonst nicht ansteuern können. Weitere Missverständnisse, damit ich jetzt auch nochmal ein bisschen auf Autismus eingehe, ist, dass diese Verschlossenheit, dieses in der Ruhe bleiben, im Rückzug sozusagen, sich mit Lernstoffen auseinanderzusetzen, in der Ruhe liegt hier oft die Kraft der Konzentration. Das heißt, das ist Grundbedingung. Das größte Missverständnis auch, wenn man Legasthenikern zuhört beim Lesen, glaubt man wirklich, dass hier eine verminderte Intelligenz ist, weil die Aussprache des Textes in Geschwindigkeit und Betonung sehr unbeholfen wirkt. Gleichzeitig brauchen wir auch Legastheniker verdammt lang, um den Inhalt eines Textes aufzunehmen, wenn wir so langsam lesen. Das hat nichts mit geminderter Intelligenz zu tun. Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar, bei uns ist die rechte Gehirnhälfte stärker ausgeprägt als bei anderen Kindern und es gibt sozusagen biologische Grundlagen in Bezug auf Legasthenie, dass das Gehirn einfach anders funktioniert, aber durchaus sehr stark intelligent, also dreidimensional denken, räumlich denken. Und die Dinge auch viel schneller im gesamten Kontext in den Zusammenhängen zu begreifen, was meistens wiederum eine Herausforderung ist für Autistinnen. Autistinnen wirken oft in der verbalen Sprache unbeholfen. Und wenn sich so jemand in Bezug auf ein Thema schwer ausdrücken kann, könnte man interpretieren, dass es eine verminderte Denkfähigkeit gibt. Dabei ist bei vielen Autistinnen die Sprache nicht das ideale Medium, um Informationen zu teilen. Vor allem Dinge nicht, wenn unter emotionaler Aufregung, sage ich jetzt einmal. Das heißt, schriftliche Kommunikation ist hier vorzuziehen. Das heißt, Information geben zum Lernen in schriftlicher Form, aber auch Texte schreiben lassen. Das ist ein Spektrum. Ich sage es einfach nur, viele mögen diesen Vortragemodus in einer Perfektion zusammenfassen, dass es da kaum noch eine Anmerkung geben kann. Was uns alle verbindet im neurodivergenten Spektrum, wir lieben Sachwissen. Fakten. Ich kann mich an eine Wortmeldung von mir erinnern als Kind, ein Feedback auf ein Geschenk. Ich habe ein Märchenbuch geschenkt bekommen und habe gefragt, um was es da drinnen geht. Und dann erklärte man mir, dass es Märchen sind und dass es halt Geschichten sind von verschiedenen Kurzgeschichten oder wie auch immer. Und ich so, sind die wirklich passiert? Nein, das sind ja Geschichten. Sag ich, wieso soll ich jetzt ein Buch lesen mit lauter Lügen drinnen? Das stimmt ja alles nicht. Ich muss sagen, das Feedback damals ist nicht gut angekommen in Bezug auf das Geschenk, was ich erhalten habe. Und etwas später, als es darum ging, dass ich selbst schreiben musste, Briefe schreiben und Geschichten schreiben, hat man mir erklärt in der Schule, dass es sozusagen eine Einleitung gibt, einen Hauptteil und ein Ende. Hätte man mir das damals bei dem Geschenk des Buches erklärt, hey, lies doch mal eine Geschichte, weil wenn du selber mal einen Brief schreibst oder eine Sache erklärst, brauchst du immer sozusagen eine Einleitung zu dem Thema, einen Hauptteil, wo es sehr, sehr spannend wird und dann die Conclusio, das Ende. Dann hätte ich möglicherweise eher dieses Buch gelesen, weil ich verstanden habe, was lerne ich daraus. Einfach nur Rollenspiele da lesen in einer Geschichte schien mir jetzt nicht interessant. Und das ist, glaube ich, wirklich, was ich vorgangs versucht habe zu erklären, sagt uns für was. Wo führt das hin? Was kann ich danach? Wo wende ich das an? Warum ist das wichtig? Dann steigern wir uns da rein, Hyperfokus, bretteln wir sozusagen diese Informationen in uns rein und saugen auf schneller bzw. effektiver als manchen anderer, sage ich jetzt. Gleichzeitig stellt sich hier die Frage, wie ist denn der aktuelle Stand der Bildung für neurodivergente Menschen? Ja, da fehlt mir ein bisschen die Spucke, da fehlen mir die Worte. Ich möchte es nochmal dazu sagen, mindestens 15% der Bevölkerung sind in jedem Land, auch in Österreich, neurodivergent. Das ist eine verdammt große Gruppe in einer Zahl 1,4 Millionen Menschen. Und gleichzeitig wissen wir als Gesellschaft in Schulen bei Lehrern sehr wenig darüber. Selbst wir Eltern wissen dafür oder darüber zu wenig. Und somit ist es eigentlich hochspannend, dass die meisten neurodivergenten Menschen sich mit Neurodivergenz nie beschäftigt haben, bis zu einem Zeitpunkt einer schlimmen Krise, und dann ging gar nichts mehr und dann gehen sie in die Diagnose. Das heißt, selbst wenn es sehr viel Angebot an Schulen gäbe für neurodivergente Menschen, die sozusagen angeboten werden können, wenn sich jemand als neurodivergent zeigt, also ein Coming-out hat, wäre es nur dann hilfreich, wenn die Person auch wirklich eine Diagnose hat und sich dessen bewusst ist und diese benennt. Und das ist, glaube ich, Henne-Ei-Problem. Derzeit gibt es relativ wenig. Wirklich fast gar nichts. Es gibt keine Schulen speziell für Autistinnen. Es gibt keine Schulen für ADHSlerinnen. Es gibt sehr wenig Lerncoaches und Nachhilfe, die sich sozusagen auf dieses Thema fokussieren. Es gibt mittlerweile auch sehr wohl Schulen und auch Universitäten, die sich schulen lassen, also die Lehrenden sozusagen einen Neurodivergenz-Kompetenz-Workshop für die Lehrenden zur Verfügung stellt, damit hier didaktisch besser gearbeitet werden kann. Aber das ist vereinzelt. Mehr oder weniger, auch wenn es mir schwerfällt, sind wir jetzt am Ende dieser Folge, weil es wird weitere 2 Folgen geben zu dem Thema und das macht die Sache auch für euch hörbarer und auch ich halte mich dann ein bisschen daran, was ist eine Idealzeit, um Informationen in sich aufzunehmen, nämlich so rund um die 25 Minuten und wenn man mich hier nicht ein bisschen steuern würde, würde ich in einen Monolog von 3 Stunden verfallen und ihr habt wahrscheinlich nur noch Spaghetti-Eis im Kopf. Egal. Also 2 weitere Folgen gibt's. Wir reden nämlich doch über eure Divergenz in Schule. Und wie können Situationen konkret für Studierende und Lehrer bzw. Ausbildung passen? Und Trommelwirbel, Spannung. Wie immer wird es einen spannenden Gast geben. Wer das sein wird, stay tuned. Ich würde einfach dranbleiben. Ihr werdet das schon noch erfahren. In diesem Sinne, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, schreibt uns. Wir nehmen diese Themen auf, over and out. Und heute hatte ich einen extrem coolen Fidget Spinner dabei. Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Nicht so wirklich, gell? Sehr, sehr leise. Wichtig, das ist auch nochmal ein enorm cooles Fidget, wenn man lernen möchte, dass man etwas hat zum Spielen, weil das Hirn regt die Hirnaktivität an. Wenn man Spaß hat und lacht, kann man besser denken. In diesem Sinne, over and out.